Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Dori.
Ich töne vielleicht nicht gerade so, aber ich habe einen Ruhetag heute.
Das tut mir jetzt schon leid.
Sandra hat heute ihren letzten. Das ist sowas von schade, weil jetzt sind wir so ein geiles eingespieltes Team.
Das heisst, du musst wieder selber jetzt sagen.
Das heisst, erstens, ich muss wieder selber arbeiten und zweitens, ich habe die geilste Stelle der Welt vergeben.
Ja.
Also ich möchte via Podcast dazu aufrufen, sich bei mir zu bewerben für ein Praktikum, wo man mir, ich kann beiseite stehen und alle Fälle, die ich kann, mit mir zusammen verfolgen, begleiten, lösen, Freisprüche erreichen. Geil wäre, wenn die Person, die sich bewirbt, vielleicht noch die Möglichkeit hat, um die Venia erhältlich zu machen. Das heisst, man könnte dann auch selber vor Gericht auftreten, ist aber nicht zwingend nötig.
Was ist die Voraussetzung für eine Venia?
Man muss im Kanton Zürich schon 6 Monate entweder bei einem Anwalt oder auf dem Gericht geschafft haben.
Gell, aber ausserkantonal
wird nicht anerkannt, wird kein Tag anerkannt. Mhm. Ist in meinen Augen rechtlich nicht haltbar, aber wir wollen ja jetzt nicht...
Ein alter Zopf,
ja. Ein alter Zopf.
Ja, da bin ich überzeugt, da kommst du sicher gute Bewerbungen.
Also, jemand jung, wild, mit ganz frischen Ideen, sofort mir ein E-Mail schreiben.
Gut, bin gespannt, kannst du darüber berichten.
Denn heute haben wir das Thema, zunächst mal Geheimhaltungspflicht, das ist DPO Artikel 73. Also es gilt der Grundsatz, dass Strafbehörden müssen Stillschweigen bewahren über Sachen, die sie in Ausübung von ihrer amtlichen Tätigkeit erfahren.
Genau, zweiter Titel StPO, dritter Abschnitt, Geheimhaltung, Orientierung von der Öffentlichkeit und Mitteilung an Behörden. Du hast gerade den Grundsatz erwähnt, dass eben, das ist eigentlich, kann man sagen, deklaratorisch, das gibt ja da das Amtsgeheimnis 321.
StGB, ja.
StGB, dass man so, 320 StGB, dass man sowieso nicht darf.
Dass sogar mit Strafandrohung belastet ist, falls man dem zuwider handelt. Man hat dann noch interessant, im Artikel 73.2 kann man das erweitern. Also das Geheimhaltungspflicht, wo die Strafverfolgungsbehörden unterstehen, können sie ausdehnen, auch auf Parteien.
Ja genau, es steht da auf Privatklägerschaften und andere Verfahrensbeteiligungen und auch die Rechtsbeistände von denen.
Das ist die grosse Frage, ob denn das auch für die beschuldigte Person kann gelten.
Ja, da bin ich dezidiert der Meinung. Nein, sagt glaube ich, auch der Schmied, sagt das auch in seinem Kommentar, dass das für die beschuldigte Person nicht gilt.
Genau, aber ich glaube, die Frage hat nicht so Relevanz, weil schlussendlich willst du als beschuldigte Person gehst du wahrscheinlich nicht proaktiv raus und bist eigentlich froh, wenn alle anderen Verfahrensbeteiligten stillschweigen bewahren.
Ja, und es ist ein bisschen komisch, dass also Strafverfahren gegen einen selber, man darf nicht darüber reden.
Ja,
das ist
ja
ein bisschen weird. Etwas anderes ist ja dann, wenn man die Akteneinsicht beschränkt und eine Auflage gibt, man darf sie nicht der Dritte weitergeben. Das hat jetzt aber nicht direkt etwas damit zu tun.
Ja, es gibt ja auch, dass Staatsanwälte einem Akten zustellen und dann sogar sagen, man darf es nicht dem Klient weitergeben. Aber das haben wir dann wahrscheinlich bei anderen Stellen mal das
Thema. Ja, genau. Das ist ja jeweils ein aussichtsloses Unterfangen von der Staatsanwaltschaft. Hast du schon Probleme gehabt mit Staatsanwälten, die ein bisschen zu offensiv kommunizieren, Staatsanwältinnen?
Also ich mag mich an den Seebach-Fall erinnern. Dort war der Vorwurf, ein paar Jungs sollen eine Frau zum Beischlaf gezwungen haben. Und dort hat die Polizei sehr proaktiv die Öffentlichkeit orientiert und damit natürlich gewisse Geheimhaltungspflichten geritzt. Also die sind mir ein bisschen vorgekommen wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen, sind ins 10 vor 10, sind in die Rundschau und haben viel zu weitgehend aus ihrer Ermittlungstätigkeit und aus ihrer Hypothese, es ist nichts anderes als eine Hypothese, berichtet und haben dann müssen zurückgepfiffen werden.
Also das ist ja dann Artikel 74, das sind die Ausnahmen von dieser Geheimhaltungspflicht, Orientierung für die Öffentlichkeit unter bestimmten Voraussetzungen dürfen wir das machen, aber eben insbesondere dort gilt natürlich, dass man muss den Grundsatz von der Unschuldsvermutung und Persönlichkeitsrecht der Betroffenen wahren. Das ist vielleicht eben im Seebach-Fall nicht der Fall gewesen, wenn man
ja, und das macht auch wenig
offensiv
Sinn.
Über Hypothesen kommuniziert.
Eben genau, eine Hypothese ist eine Hypothese, darum haben wir auch ein Strafverfahren, wo extra ein bisschen Geschwindigkeit aus der Sache nimmt, wo man eben dann die Beweismittel soll erheben und genau anschauen und sich dann erst am Schluss ein abschliessendes Bild machen. Und wenn man natürlich frühzeitig in die Öffentlichkeit geht, ist es auch für das Verfahren an sich schlecht, weil man legt sich fest, man ist nicht mehr ergebnisoffen, man vergisst null Hypothesen und man setzt natürlich auch das Gericht unter Druck, wenn man schon vorzeitig sagt, wie man es dann genau sieht. Und wenn das natürlich von Seite von der Polizei kommt, also ist das nicht unproblematisch.
Genau, also in Artikel 74 sind ja die Fälle aufzählt, wo man eben die Öffentlichkeit dann darf informieren, zu Fahndungszwecken.
Genau, das ist der Lied A. Dann zur Warnung von der, oder Beruhigung von der Bevölkerung.
Lied B. Dann zur Richtigstellung von zutreffenden Meldungen oder Gerüchten.
Da haben wir ja jetzt gerade letztens den Fall gehabt, dass irgendein Gericht in Basel hat ja sich nach mündlicher Urteilseröffnung einen gewissen Shitstorm gegen einzelne Richter. Und dann haben die ja Medienmitteilung rausgelassen. Ohne jetzt über den Fall an sich zu reden, wie findest du eigentlich den Umstand, dass das Gericht die mündliche Urteilseröffnung nachher via Medienmitteilung kommentiert? Oder respektive die Reaktion auf die mündliche Urteilseröffnung?
Ich kann sich einerseits fragen, ob man das einfach so stehen lassen soll, wie man es halt in der mündlich erläutert hat und
nachher nur
eine
schriftliche
Urteilsbegründung abwartet. Aber ich glaube, dort hat es schon ein Missverständnis gegeben und die Geschichte hat sich bis zu einem gewissen Grad verselbstständigt. Und ich finde es grundsätzlich eben nicht schlecht, wenn das Gericht offensiv kommuniziert und ihre Urteile erklärt. Ich finde, das ist eine Bürgernähe. Also Gerichte sind ja schon eher, glaube ich, schon sehr zurückhaltend, betont zurückhaltend, wenn sich jeden Diskurs entziehen. Ich finde das grundsätzlich eine gute Sache.
Ja, wir haben ja schon mal in einem Podcast erwähnt, auch die Sprache, die es verwendet, bürgernahe Sprache, verständlich sein, nach Möglichkeit auf die unsäglichen Textbausteine, wo alles nur aufbleibt, verzichten und einfach auf den Punkt klar sagen, was man denkt und sich nicht verstecken, eben hinter so Textbausteinen.
Dann haben wir noch Litera D, dürfte die Öffentlichkeit informieren wegen der besonderen Bedeutung von einem Straffall. Man kommt da in den Sinn, es hat doch den Fall gegeben, der jetzt gerade letzte auch wieder medial darüber berichtet worden ist, wegen der Berufungsverhandlung von einem Polizisten, der mehrfach auf einen geistig verwirrten Messerträger geschossen hat. Magst du dich erinnern? Der ist dann auch zweitinstanzlich freigesprochen worden.
Also da die 17 Schüsse auf...
Oder 13 Schüsse, ja.
Ja.
Dort hat der Oberrichter in der mündlichen Urteilseröffnung doch auch Kritik geübt vom Vorgehen von der Staatsanwaltschaft. Man hat dort nämlich offenbar gerade unmittelbar nach dieser Schiesserei oder nach dem Kugelhagel, muss man schon fast sagen, eine Pressemitteilung gemacht, wo man darüber berichtet hat. Das geht ja noch, oder? Das ist eine besondere Bedeutung vom Straffall. Das passiert ja in Zürich nicht wirklich alltag. Aber glaube auch schon Formulierungen gebraucht hat, im Sinne, dass die Polizeibeamten in Notwehr gehandelt haben. Und dort hat sich natürlich der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin bereits
weit aus dem Fenster
gelehnt. Und seine Untersuchungshypothese bekannt gegeben und ist dann bis zum Schluss nicht davon abgewichen, hat aber noch eingestellt und dann noch den Freispruch beantragt. Genau. Ja, das ist glaube ich der 74. Wir haben da noch
Mitteilung an andere Behörden, das ist der Artikel 75.
Genau.
Also die Geheimhaltungspflicht, die die Strafbehörden unterliegen, gilt natürlich auch gegenüber anderen Behörden. Und die Ausnahme davon, wo man andere Staatsbehörden sogar muss informieren oder soll, ist im Artikel 75 festgehalten.
Genau, im Absatz 4 heisst es auch noch, dass Bund und Kanton dürfen den bevollmächtigten Strafbehörden auch andere Behörden Mitteilungen zu machen. Ich denke dort insbesondere gerade bei Wirtschaftsstraffällen etc., wo dann vielleicht noch Mitteilung an Steuerbehörden erfolgt. Aber dort muss man auch, ist die Strafbehörde, Staatsanwaltschaft gut beraten, wenn sie dort zurückhaltend informiert. Also nur die Informationen der Behörden weitergibt, die wirklich nötig sind für den Anwendungsfall, den die andere Behörde braucht und nicht zu breit informiert und ganze Protokoll mit persönlichen Details von der betroffenen Person bekannt gibt. Also dort müssen sie verhältnismässig informieren.
Eben, es ist nicht so, wie viele Leute meinen, dass das einfach der Staatsapparat per se weiss, sondern auch die Strafverfolgungsbehörden unterliegen gegenüber anderen Behörden deren Geheimhaltungspflicht.
Unbedingt, genau. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, Turi, beim neuen Bewerbungsprozess. Und ich denke, der Ausgang von dem Bewerbungsprozess unterliegt nicht der Geheimhaltung.